Guten, also gesegneten Morgen. Ich möchte meiner Predigt voranstellen, wie es zu dieser Lesung gekommen ist. Rainer, es klang, glaube ich, eben besser. Es ist jetzt so ein Hall drauf gewesen. Ja, was ich euch zu dieser Lesung sagen möchte, ich guckte nochmal in meine Mails und da hatte Elisabeth mir geschrieben, dass sie den Predigttext lesen wollte, den sie schon hatte. Aber ich wollte den erst nach einem ersten Teil der Predigt nutzen. Also dachte ich, ich schlage einen Text vor, schlage meine Bibel auf und es war der, den sie eben gelesen hat. Und ihr werdet nach der Predigt beurteilen, ob er vom Herrn dazu gestellt wurde, was ich glaube. Wer bist du und was macht dich aus? Wer bin ich und was macht mich aus? Ich fange mal mit meiner Familie an. Manche von euch wissen, dass ich getrennt lebe, auf eine Scheidung zusteuere. Das sehen manche als Problem angesichts meines Dienstes in der Gemeindeleitung. Hier nur am Rande vermerkt, gegebenenfalls wäre ich dankbar, dass ich direkt angesprochen würde, trotz dem, dass ich auf eine Scheidung zusteuere, macht mich meine Familie aus. Meine Eltern leben noch beide, sind heute hier. Ich habe Kinder und Geschwister, Schwägerinnen. Aber auch ohne lebende Verwandte macht dich deine Familie aus, deine familiäre Prägung. Im Guten und manchmal leider auch im Schlechten. Aber weiter, was macht mich noch aus? Meine Arbeit. Ich habe meine Firmenleitung an ein junges Team gegeben, welches ich jetzt begleite. Das ist vermutlich in etwa ein Halbtagsjob, vielleicht sogar etwas weniger und ermöglicht mir die Zeitfenster, die ich in der Gemeinde beitrage. Was gibt's noch zu mir zu sagen? Das ist meine Gemeinde, ihr und viele, die heute nicht hier sind. Aber mich beschäftigen auch die, die gar nicht oder selten kommen. Was macht mich noch aus? Meine Erwartungen über die Zukunft. Ich nehme mal nur ein paar Aspekte. Wird eins meiner Kinder in die Firma einsteigen? Oder kann ich die Firma schon jetzt gleich verkaufen? Werde ich mein Leben solo weiterleben? Was kann ich in und mit der Gemeinde bewirken? Was kann ich wie und wo und wie lange in anderen Zusammenhängen bewirken? Wie viel Zeit, Kraft und Gesundheit gibt mir Gott noch auf der Erde? Und manchmal, auch wenn ich meistens sehr gewiss bin, manchmal frage ich mich, werde ich ewig leben? Nur unterbrochen durch mein Sterben, aber dann anschließend bei Gott sein? Für manche ist es ja so, dass sie das Lebensmotto von Dornröschen für sich übernommen haben. Kann nix, pennt ewig, wacht auf und wird Königin. Ich möchte heute mit euch zusammen eine Lebensreise mit Mose machen und schauen, was wir lernen können. Ich möchte das Leben von Mose in drei Drittel aufteilen. Und wenn man das in der Bibel nachverfolgt, kann man auch sehen, das sind fast auch Abschnitte, die nach Jahren ähnliche Größe haben. Aber das ist mir nicht der wichtige Punkt. Wir entdecken, dass das Leben von Mose in drei Etappen abgelaufen ist. Und dabei lade ich dich ein, jeden für sich zu fragen, hat mein Leben bisher auch eine oder je nach Alter zwei dieser Etappen durchlaufen? Oder bist du, wie ich, schon in der dritten Mose-Etappe? Bei Mose waren dies die drei großen Unterteilungen. Erste Etappe: israelitisches Baby, dem Säuglingsmord des Pharao in einem Schilfkörbchen knapp entkommen, von der Tochter des Pharao ausgerechnet, großgezogen, wohl, weil er so niedlich war. Sein Name ist aber auch später, bis heute, immer noch Mose. Das heißt, aus dem Wasser gezogen. Er wächst also an Pharaos Königshof auf, bleibt aber offenbar auch in seinem eigenen Bewusstsein ein Israelit. Denn als er sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen israelitischen Sklaven misshandelt, erschlägt er den Ägypter und muss fliehen. Zweite Etappe. Er wird bei einem Mann namens Jethro aufgenommen, hütet dessen Schafe und heiratet eine Tochter von ihm. Und die dritte Lebensphase: Mose begegnet dem Gott seines Volkes, seiner Väter, seinem Gott, in der Wüste in einem brennenden Dornbusch. Er wird berufen, das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. In Phase 1 hätte er bleiben sollen, würden heutzutage vielleicht viele sagen. In Phase 1 hätte er bleiben sollen. Er war ja fast so gut davongekommen wie Schneewittchen. Keine Verdienste erlangt, er war nicht einmal Ägypter. Und doch vermutlich hatte er ein locker lässiges Leben am Hof der Tochter des Pharaos. Wahrscheinlich reiche Freunde, Müßiggang. Man könnte vielleicht sagen, lebenslang Urlaub. Und ich sage uns, im Weltmaßstab sind wir so gut dran wie Mose in seiner Jugend. In Deutschland immer genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, oft auch ein sehr schönes Dach und das auch noch auf schönen Mauern in schönen Gärten. Ärztliche Versorgung, Reisemöglichkeiten und in den Ländern der sogenannten Dritten Welt schuftet man oft für weniger, als man zum Leben braucht. Oft für uns. Fühlen wir manchmal, wie Mose fühlte? Fühlen wir manchmal, wie er, als er im Palast lebte? Oder fühlen wir uns wie Mose, als er sah, dass ein Sklave geschlagen wurde? Vielleicht hätte Mose auch einfach in seiner Lebensphase 2 bleiben sollen. Aber Mose ist noch nicht fertig mit seinem Leben. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Ich springe mal eben kurz in die Lebensgeschichte von David, dem späteren König von Israel. Da wissen wir, Schafe hüten war kein Traumjob. David wurde nicht einmal vorgestellt, als der Prophet einen Königskandidaten suchte. Somit war Moses Job wohl auch nicht gerade sein Lebensziel gewesen. Aber immerhin hatte er schon die Tochter des Schafbesitzers zur Frau. Das hatte Perspektive. Vielleicht hätte er einfach in seiner Lebensphase 2 bleiben sollen, Schafe hüten, Auskommen haben, ruhig und sicher leben. Aber Mose geht in Phase 3. Ich lese uns aus 2. Buch Mose, aus dem 3. Kapitel, die Verse 1 bis 15. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm. in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließen, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen soll? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich denken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Wo bist du in der Geschichte? Wo bin ich in der Geschichte? Bist du in Phase 1, gut situiert, keine Sorgen, aber auch kein Anspruch an dich selbst, eigentlich auch kein Ziel? Oder bist du in Phase 2, du hast dich schon mal engagiert, aber dann kam das wirkliche Leben. Familie, Beruf, Alltag. Da ist keine Zeit für Gottes Ruf. Was treibt mich um? Was treibt dich um? Gibt es eine Aufgabe von Gott für dich? Wie begegnet mir Gott? Wie kannst du Gott begegnen? Für mich war es neuerlich eine Freizeit im Dünenhof, wo ich auch die Idee für diese Predigt aufgriff, wo ich lernte, dass Moses wichtigste Lebensphase die letzte Phase war. Wo ich lernte, dass Gott vielleicht etwas plant, was auf der Basis der jetzigen Realität nicht in meinen Gedanken ist. Wozu will Gott mich gebrauchen? Wozu will Gott dich gebrauchen? Eines scheint mir klar. Phase 1, Müßiggang, gut essen und trinken und in netten Klamotten vor sich hinleben, wie Mose am Hof der Pharao-Tochter, das ist gewiss nicht Gottes Idee für dich. Und Phase 2, dein Rückzug ins Private, Arbeit und Familie und sonst nichts, ist nicht Gottes Idee für dich. Wenn Jesus dich befreit hat, bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Dann bist du schon aus Ägypten raus. Dann bist du auf dem Weg. Dann marschierst du auf das gelobte Land zu. Was ist deine Aufgabe auf dem Marsch? Ich sag das für alle allgemein und gleichermaßen. Die Aufgabe von jedem von uns auf dem Weg ins gelobte Land ist, tragen helfen. Finde deinen Platz im Volk Gottes und sag nicht, du bist zu alt. Die wichtigste Phase in Moses Leben war die letzte und dritte Phase bis zu seinem Tod. Und sag nicht, du bist zu jung. Denk an Moses Drive, seine Aufgeregtheit. Ich empfehle nicht primär, jemanden zu erschlagen. Aber hör in dich hinein. Wo fühlst du, dass ich was tun muss? Wo es besser werden muss? Wo sich was tun muss? Und dann tu es. Warte nicht, dass andere es tun. Ich nenne nur mal exemplarisch 4 Aufgaben, mit denen wir im Moment aus Sicht der Gemeindeleitung zu dünn besetzt sind. Technikdienst während der Gottesdienste. Das muss man nicht können. Das kann man lernen und da meldet euch bei denen, die heute dort sitzen oder bei Axel. Kaffeedienst. Da muss man nicht theologisch ausgebildet sein. Und meldet euch dafür gerne bei Elisabeth. Kindergottesdienst. Wenn wir nicht neue Mitarbeitende finden, werden wir nach den Ferien nicht mehr jeden Sonntag Kindergottesdienst anbieten können. Und Hannah freut sich, von euch zu hören. Gottesdienstleitung. Alle, die zurzeit dabei sind, machen es gerne mehrmals mit dir zusammen, bis du dich alleine traust. Da kannst du mich gerne ansprechen, weil ich diese Dienste auf die Sonntage hin einteile. Und denk daran, für keinen dieser Dienste gibt es Altersbeschränkungen. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, was dieser Gemeinde gut tun würde, dann bietet euch dafür an. Es muss nicht das sein, was ich jetzt benannt habe. Es gibt für diese Dienste keine Altersbeschränkung. Genauso wenig, wie es die für Mose gegeben hat. Mose geht ins Risiko. Er geht zum Pharao als gesuchter Mörder. Würde er nun auch in die Sklaverei geraten? Würde er wegen Mordes an einem Ägypter sogar hingerichtet? Würde Gott wirklich mit ihm sein? Gab es überhaupt eine Chance, dass die Ägypter ihre wunderbar billigen Arbeitskräfte ziehen lassen? Wie ging es ihm, bevor er sich entschied, wirklich zu gehen? In meinem Dienst in der Gemeindeleitung erlebe ich Licht und Schatten. Schwächelnde Mitarbeiter-Situation, ich sagte es schon im Kindergottesdienst, wobei es sind nicht die Mitarbeiter, die schwächeln, sondern die Gesamtsituation in der Mitarbeit. Und gleichzeitig eine tolle Entwicklung hinsichtlich des Frauenfrühstücks. Austritte auf der einen Seite und Taufen auf der andere, vermutlich eine im August und eine im Herbst. Und weitere Interessierte melden sich bitte gerne. Im Moment keinerlei Probleme, wenn auch ein bisschen Aufwand, aber keinerlei Probleme, die Predigtdienste zu besetzen, aber eine zähe Besetzbarkeit der Gottesdienstleitung. Wie gehe ich damit um? Es mag euch ein bisschen übertrieben vorkommen, auch und gerade, wenn ihr die leeren Stühle zwischen euch seht. Aber ich hoffe auf eine Erweckung. Würde Gott uns das zu meinen Lebzeiten noch schenken, wäre es die dritte, die ich miterleben darf. Es gibt sowas heute also noch. Die erste erlebte ich noch gar nicht in dem Bewusstsein, dass es eine Erweckung war. Ich war wohl circa 12, 13 Jahre alt und es zog sich eine Zeit 14, 15 und durfte unter der Begleitung von einer aus meiner damaligen Sicht älteren Frau, weil die war damals jünger als ich heute. Ich durfte unter ihrer Begleitung, von Rosi Meier hieß sie, Kindergottesdienst machen. Wilhelm Röhrs, er hat ja manchmal gepredigt, manche haben ihn kennengelernt, war unser Pastor. Die Stelle für den Jugenddiakon konnte nicht besetzt werden. Er machte diese Jugend- und Kinderarbeit quasi nebenbei, indem er sich traute, uns Kids, zum Teil auch ohne Erwachsene, auf die Kinder und Jugendlichen loszulassen. Wir hatten eine Zahl in den Raum zu werfen, wir hatten eine circa 40-köpfige Gitarrengruppe, die er ausgebildet hatte. Und wir hatten, ich würde sagen, nach meinen Schätzungen und Erinnerungen, ein halbes Dutzend Jugendkreise. Nach jeder Konfirmation bildeten sich mindestens zwei Jugendkreise und die blieben auch mehrere Jahre in Gang. Die zweite Erweckung, die ich miterlebt habe, war eine Andacht im Turm in der Schesler Kirche. Ich habe davon gelegentlich erzählt, mit bisweilen über 100 Teilnehmenden. In dem Rahmen übergab auch ich selbst Jesus mein Leben. Aber es gibt keine Sicherheit, dass ich eine dritte Erweckung erleben darf. Mose wird als einer der ganz, ganz Großen in Gottes Reich bezeichnet und ich möchte mich wirklich nicht in eine Reihe mit ihm stellen. Aber das gelobte Land darf er nur von Ferne sehen. Er kommt nicht mit rein. Er stirbt, bevor Israel nach Kanaan einzieht, weil er einmal einen aus meiner Sicht harmlosen Fehler gemacht hat. Im Ungehorsam gegenüber Gott. Wenn es danach geht, wie wäre es dann um mich bestellt? Dennoch hat er seinem Volk bis ins hohe Alter, bis er starb, gedient und auch gesegnet gedient. Gott war in dieser Frage, ob er danach noch für sein Volk, für Gottes Volk wirksam sein durfte, nicht nachtragend. Er hat gedient, er hat seinem Volk auf Gottes Weise gedient, bis er starb, und er hat nach 40 Jahren Wüstenwanderung das gelobte Land gesehen. Darum sage nicht, du bist zu alt, um in deinem Leben noch etwas Wichtiges zu tun. Die Bibel kennt das Modell Rente als bezahltes Nichtstun nicht. Lasst uns lieber dankbar sein, dass wir durch Renten und Ersparnisse oft Dinge tun können, ohne dafür Bezahlung zu brauchen. Ohne daraus Verdienst schöpfen zu müssen. Obwohl Mose nicht mit ins gelobte Land einzog, ist er ein großes Vorbild für uns heute. Das sehen wir auch daran, dass allein im Neuen Testament, das habe ich mal anhand einer Konkordanz durchgezählt, da wird der Name Mose noch nur im Neuen Testament noch 55 weitere Male erwähnt. Ich möchte uns nur eine Stelle, und zwar aus dem letzten Buch der Bibel der Offenbarung lesen. Mose begleitet uns also von ziemlich zu Anfang bis ganz zum Schluss. Offenbarung 15, Verse 2 bis 4. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechts Gottes, und das Lied des Lammes. Also im letzten Buch der Bibel wird Mose in einem Satz, in einem Atemzug mit Jesus genannt. Mose wird am Ende der Bibel und am Ende der Zeiten in einem Atemzug mit ihm genannt und war ja auch eine der beiden Personen neben Elia, die Jesus im Gebet vor der Kreuzigung begleiteten. Groß und wunderbar, heißt es dann weiter, sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Das wird von Mose herkommend gesungen am Ende der Zeiten. Dieser Mose, der ein Geschöpf Gottes war und ein Mörder, der voller Zweifel war, bevor er in den Dienst trat, der alt und gebrechlich war, dem man die Arme halten musste, wenn er Gericht sprach, der auch im Dienst schwere Fehler machte und starb, bevor er seine Aufgabe zu Ende bringen konnte. Dieser Mose, der wegen seiner Fehler das verheißene Land nur sehen nicht betreten durfte, wird im letzten Buch der Bibel über die letzten Dinge in einem Atemzug, in einem Satz mit Jesus genannt. Ich werde es nicht so weit bringen, damit rechne ich leider. Aber lasst uns gemeinsam Jesu Leib sein. Jesus hat alles für dich getan. Gibt es noch etwas, was du für ihn tun kannst? Amen.